Die neue Studie heißt ja vom Freiwilligendienst zum Voluntourismus. Da bin ich erstmal über das Wort gestolpert, Voluntourismus. Was ist denn eigentlich Voluntourismus?
Genau, also hinter dem Begriff Voluntourismus verbergen sich halt die beiden Begriffe Volunteering, also freiwilligen Einsätze, und Tourismus. Und tatsächlich haben wir es auch damit zu tun, mit relativ kurzzeitigen, freiwilligen Einsätzen in Entwicklungsländern, die üblicherweise so zwischen einer Woche und 3 Monaten dauern und die eben zunehmend auch kommerziell gebucht werden können in Deutschland über Reiseveranstalter, die sich dann zum Teil auf dieses Segment spezialisieren.
Seit wann gibt es denn diesen Reisetrend, wie es ja auch selber in der Studie heißt, und woher kommt diese Idee?
Freiwilligen Einsätze, freiwilligen Arbeit ist im deutschsprachigen Bereich ja noch ein relativ neues Phänomen. Ich würde mal so sagen, vielleicht so 10, 15 Jahre. Vorher waren das Praktika im Ausland oder es waren durchaus auch mal Partnerschaften zwischen Kirchengemeinden oder Projektbesuche von Sportvereinen, die sich gegenseitig besucht haben. Aber richtig Auftrieb erhalten hat dieser Bereich der freiwilligen Einsätze im Ausland durch das sogenannte Weltwärtsprogramm. Das ist ein Programm, wo das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Nichtregierungsorganisationen unterstützt, damit sie einjährige Lerndienste im Ausland anbieten können. Und das wird auch jedes Jahr von mehreren tausend jungen Erwachsenen genutzt, also hat eine Zielgruppe 18- bis 28-Jährige. Und dieses Programm gibt es seit 2008. Und seitdem hat eigentlich so dieser Fokus, dieses Interesse an freiwilligen Einsätzen im Ausland zugenommen. Und dadurch, dass aber viele Menschen eben für sich, also entweder nicht in die Zielgruppe reinfallen, weil sie halt älter als 28 sind, oder aber nicht bereit oder nicht in der Lage sind, so viel Zeit auch aufzuwenden, haben sich dann eben auch freiwilligen Einsätze im kürzeren Bereich etabliert. Und dass die kommerziell angeboten werden, würde ich auch sagen, so seit ungefähr 10 Jahren. Davor war es häufig noch selbst organisiert, ne? Also jemand ist im Rahmen seines Studiums zum Beispiel ins Ausland gereist und hat dann vor Ort Kontakt zu einer lokalen Organisation aufgenommen, um dort für einige Wochen oder Monate oder auch für ein ganzes Jahr oder 2 Jahre zu arbeiten.
Und in welchen Bereichen arbeiten dann diese Voluntouristen, wenn sie dann eben in den globalen Süden oder globalen Osten gehen?
Wir sehen, dass es sehr viele Angebote in der Projektarbeit mit Kindern gibt. Es gibt aber natürlich auch Umwelt-, Naturschutzprojekte. Es gibt zum Teil so Hausbauprojekte, also Infrastruktur. Es gibt Müllsammelaktionen, also ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Aber was wir eben sehen, ist, dass besonders die kinderbezogene Projektarbeit eine ganz hohe Beliebtheit bei den Voluntouristen hat, weil diese Arbeit vermeintlich anspruchslos ist, also man nicht so viele Vorerfahrungen denkt zu benötigen, und zum anderen, weil es natürlich eine abwechslungsreiche, attraktive Arbeit ist. Von daher haben wir da ein ganz großes, also bei den 25 oder 50 Angeboten, die wir uns angeschaut haben, sind, ich glaube, knapp 2 Drittel sehen die Arbeit mit Kindern vor.
Jetzt finde ich das sowieso schon teilweise ein bisschen problematisch, oder zumindest sollte man es auch immer kritisch bedenken, wenn man sozusagen, ja einfach mal, weil man selber eine Auszeit braucht, für ein halbes Jahr ins Ausland geht. Und in der Studie war ja teilweise auch zu lesen, dass sogar Kreuzfahrttouristinnen und Touristen teilweise Kinderheime besuchen oder dann halt während so eines Landgangs mal so reinschnuppern können in die Arbeit in ein Kinderheim. Sprich Urlaub im Waisenhaus, das klingt ja schon sehr zynisch.
Es ist zynisch und es ist gefährlich. Zu den Kreuzfahrteinsätzen, also diesen Eintageseinsätzen oder Kurzzeiteinsätzen, die haben wir uns jetzt in unserer Studie nicht explizit angeguckt. Das gibt es aber tatsächlich auch. Also in Kambodscha zum Beispiel kann man auch als Individualtourist einfach sich über einen Tuk-Tuk-Fahrer, also mit so einem lokalen kleinen Taxi, sich von den Fahrern in Waisenhäuser bringen lassen, um da einfach mal 2 Stunden zu sehen, wie die armen Kinder so leben. Das ist zynisch und es ist in dem Sinne gefährlich, dass viele dieser Waisenhäuser im Englischen nennen wir das Fake Orphanages, also keine echten Waisenhäuser sind, sondern Kinder in diesen Waisenhäusern leben, die eigentlich noch lebende Elternteile haben. Die sind dann von ihren Eltern in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf eine gute Schulbildung quasi abgegeben worden, die Eltern haben dann zum Teil auch Geld dafür bekommen. Aber mit diesem Glauben, dass es den Kindern dort besser geht, werden die halt in diese Waisenhäuser, die keine wirklichen Waisenhäuser sind, gebracht und damit natürlich ihrem elementaren Menschenrecht, mit ihren Eltern aufzuwachsen, beraubt. Dazu kommt, dass in diesen häufig auch illegalen Waisenhäusern auch keine Kontrollen da sind. Der Betreuerschlüssel ist schlecht. Es ist zum Teil auch keine Sensibilisierung da, wie es sich zum Beispiel über Pädokriminelle verhält, die sich Zugang zu Kindern in diesen Waisenhäusern verschaffen wollen. Also die Kinder sind da realen Gefahren durch die Touristen ausgesetzt und das wird überhaupt nicht reflektiert. Und uns hat schon schockiert in unserer Analyse, dass von den 25 Anbietern, die wir uns angeschaut haben, die Produkte in Deutschland verkaufen, 14 Angebote in Waisenhäusern haben. Das heißt, dort kann man in einer Woche bis 2-3 Monate in Waisenhäusern mitarbeiten. Und das ist eben hochgradig gefährlich, weil diese Waisenhäuser zum Teil, also die Kinder dort über korrupte Wege, über Menschenhändlersysteme quasi überhaupt in diese Waisenhäuser reinkommen.
Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Pädokriminellen, frage ich mich dennoch auch, in Deutschland gibt es nicht umsonst gewisse Standards, gerade wenn es eben um die Arbeit mit Schutzbedürftigen geht, mit Kindern, die halt vielleicht auch schon traumatisiert sind. Gibt es denn da in irgendeiner Form Auswahlkriterien, an denen sich orientiert wird, wenn denn eben man sich aussuchen kann, man würde mal gerne seinen Urlaub in Anführungsstrichen für einen Monat in so einem Kinderheim machen? Und wie wirkt sich das eigentlich auf die Kinder aus?
Also wir haben in Deutschland zum Beispiel das Bundeskindesschutzgesetz, was sehr klar macht, welche Schutzstrategien auch Kindergärten, Jugendclubs erfüllen müssen, um eben Kinder zu schützen. Die gelten eben im Ausland nicht. Von daher gelten da natürlich die nationalen Gesetze. Und da gibt es zum Teil Gesetze, die dann aber oft auch nicht umgesetzt werden oder aber eben im informellen Bereich. Also wir sehen zum Beispiel in Kambodscha gibt es mittlerweile ein Memorandum auf Waisenhäuser, also es dürfen gar keine neuen Waisenhäuser eröffnet werden. Trotzdem eröffnen sie eben, sie haben keine staatliche Zulassung, aber sie eröffnen, weil eben diese touristische Nachfrage da ist. Wir sehen grundsätzlich Einsätze in Waisenhäusern hochgradig problematisch. Die sollten gar nicht im kurzfristigen Bereich angeboten werden. In der Zusammenarbeit mit Kindern sollte immer eine Mindestaufenthaltsdauer von einem halben Jahr da sein, um eben diese Fluktuation und diese Veränderungen, die die Kinder ja sehr direkt spüren, auch im emotionalen spüren, nicht zu sehr überhand gewinnen zu lassen. Und wir haben hier in Deutschland, also wenn ich jetzt von dem Kindergarten meiner Kinder daran denke, da gab es einen Aufschrei, als es darum ging, dass die benachbarte Schule jetzt Praktikanten in den Kindergarten schickt. Also das, was hier in Deutschland diskutiert und verboten und mit gutem Grund zum Teil verboten ist, dass eben unausgebildete und qualifizierte Menschen in deutschen Kindergärten arbeiten, ist im Ausland scheinbar okay. Und damit werden natürlich auch solche neokolonialen Klischees, dieses, hier in Deutschland darf ich es nicht, aber da ist es schon nicht so schädlich platziert. Und wie gesagt, für die Kinder können als Nebenwirkungen von diesen gut gemeinten Einsätzen Bindungsstörungen auftreten, Traumatisierungen. Wir sehen halt die Rolle von Freiwilligen, wenn sie mit Kindern arbeiten, wirklich in dem Bereich längerfristig mitzuarbeiten und immer nur eine helfende Hand zu sein. Also neben den Hauptbezugsbetreuern und Bezugserziehern oder neben den Lehrern eben eine Assistenztätigkeit machen zu können, zu unterstützen, aber auch nicht selbstständig Lehrtätigkeiten zum Beispiel zu machen. Das sehen wir auch problematisch.
Über Einsatz bin ich auch sehr gestolpert irgendwie und das war eigentlich nur so ein Nebensatz. Kurzzeitige freiwilligen Einsätze mit hohem Abenteuer- und Erlebnisgehalt, so werben ja teilweise die Anbieter für ihre Angebote. Da frage ich mich dann auch, das geht gar nicht um die Betroffenen, in dem Fall dann vielleicht Kinder oder auch Vögel, die in irgendeinem Gebiet geschützt werden müssen, sondern es geht ja eigentlich nach den Bedürfnissen der Leute, die da halt dieses Angebot buchen. Dem liegt doch auch ein sehr skurriles Bild von Entwicklungszusammenarbeit zugrunde. Ich denke da eher an so postkoloniale oder koloniale Motive irgendwie. Wie bewerten Sie das denn?
Also grundsätzlich glaube ich, dass die meisten Interessierten, die so einen Einsatz machen wollen, eine ganz große Motivation haben, sich zu engagieren, auch ein besonderes Reiseerlebnis zu haben, hinter die touristischen Kulissen zu gucken. Das ist per se erstmal nichts Schlechtes. Das ist ja gut, dass Menschen sich engagieren wollen und sich auch von der Welt, die sie sehen, dass sie davon berührt werden. Ich finde das gar nicht so schlimm zu sagen, dass die Hauptprofiteure von diesen freiwilligen Einsätzen tatsächlich die Freiwilligen sind. Das wäre ehrlich, das zu sagen, weil sie sind halt diejenigen, die am meisten wahrscheinlich mitnehmen aus ihrem Einsatz, die Erfahrungen sammeln, die vielleicht mit einem veränderten Blick auf die Welt gucken. Was uns stört und was wir eben auch in der Studie beschreiben, ist, dass dieser Wechsel der Perspektive, dass das eigentlich Lernerfahrungen sind, dass das Chancen für die Freiwilligen sind, dass das eigentlich nicht platziert wird, sondern dass in der Werbung, im Marketing quasi der Freiwillige als Weltverbesserer dargestellt wird und die Menschen vor Ort als hilfsbedürftig, als defizitär. Und das ist natürlich ein Entwicklungsverständnis, was wirklich Jahrzehnte alt ist und so nicht weiterentwickelt werden sollte. Und wenn ich aber so ein Angebot, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, gekauft habe, dann habe ich natürlich auch eine Erwartungshaltung auch an meine eigene Rolle. Und die muss erstmal wieder runtergeholt werden. Und da würden wir uns eben wünschen, dass im Marketing von Anfang an gesagt wird, diese freiwilligen Einsätze können eine Chance sein, zu lernen, sich auf eine lokale Situation einzulassen. Und sie bedeuten aber auch, dass derjenige, der dieses Angebot wahrnimmt, nicht der König ist, der als Kunde dieses Produkt gekauft hat, sondern jemand ist, der sich auch den lokalen Strukturen zu unterwerfen hat, der einen Chef hat, der auch darüber bestimmt, welche Tätigkeiten jetzt gemacht werden können und welche nicht. Und das wird eben häufig gar nicht vernünftig platziert in diesen Angeboten, schon in dem Marketing. Und das ist ja das, was wir uns angeguckt haben, die allgemein und öffentlich zugänglichen Informationen, die diese freiwilligen Einsätze im Internet zur Verfügung stellen.
Haben Sie auch Einblick darin, wie sich dieser Reisetrend, dieser Voluntourismus auch auf die lokalen Bevölkerung oder auch auf diverse NGOs vor Ort irgendwie auswirkt? Ob das da auch irgendwelche, jetzt unabhängig davon, dass natürlich da Freiwillige eingesetzt werden, aber ob sich das in irgendeiner Form auch noch auswirkt auf die Menschen dort vor Ort?
Also wir haben in unserer Studie jetzt die öffentlich zugänglichen Informationen von den Homepages der Anbieter uns angeschaut. Aber nichtsdestotrotz, wir beschäftigen uns ja auch seit einigen Jahren mit den Themen. Das ist eigentlich schon ganz spannend. Also es gibt zum Beispiel in Südafrika eine Zertifizierung im Bereich der freiwilligen Einsätze von den aufnehmenden Organisationen. Und da spielt zum Beispiel eine Rolle, dass durch die freiwilligen Einsätze vor Ort Arbeitsplätze geschaffen und nicht vernichtet werden. Wir können uns im schlechtesten Fall vorstellen, dass ein Freiwilliger, der kostenfrei seine Arbeit zur Verfügung stellt, sogar noch lokale Arbeitsplätze vernichtet. In diesem Fall dieser Zertifizierung wird aber wirklich geguckt, inwiefern entstehen dadurch Arbeitsplätze, weil nämlich zum Beispiel ein Mentor für das Freiwilligenprogramm eingestellt werden muss, in dem eben Kapazitäten im Bereich der Übernachtung geschaffen werden müssen. Also man könnte sich das durchaus angucken, dass es da auch positive Wirkungen gibt. Häufig wird sich's aber nicht angeschaut. Und ich fand es ganz spannend, in der Recherche war ich über eine Studie, ich glaube aus 2012, die hatte ich mir mal durchgelesen, dass zum Beispiel von den lokalen Organisationen, die internationale Freiwillige ansprechen, auch das gibt's ja und das nimmt ja auch zu, dass eine Organisation in Gambia zum Beispiel ganz bewusst mit internationalen Freiwilligen zusammenarbeiten wollen, dass nur einer von 10 das über eine Vermittlungsagentur macht. Das heißt, die 9 anderen von 10, die schauen sich eher an, also die nutzen ihre eigenen Homepages, um ganz konkret mit ganz spezifischen Profilen Freiwillige zu suchen und damit viel treffgenauer zu sein als das, was diese Anbieter auf dem kommerziellen Markt hier eben verkaufen, wo dann die aufnehmenden Organisationen auch kaum eingebunden oder gar nicht eingebunden werden in die Entscheidung, wer denn als Freiwilliger zu ihnen kommt. deswegen also auch in dem Sendebereich hat sich was verändert, dass die Anzahl der Sendeorganisationen zunimmt und der Unternehmen, die sowas anbieten. Es hat sich aber auch bei den Aufnahmeorganisationen was verändert, dass immer mehr auch NGOs in Entwicklungsländern eben mit internationalen Freiwilligen zusammenarbeiten.
Vielleicht jetzt eine doofe Frage, wie viel kostet denn so ein Angebot so im Durchschnitt und konnten Sie denn auch im Zuge Ihrer Recherchen rausfinden, wo das Geld denn letztlich hingeht?
Also auch das konnten wir jetzt nicht im Detail nachvollziehen. Wir haben leider nur bei den gemeinnützigen Anbietern, von den 25 waren ja auch 3 gemeinnützig, also diese Gemeinnützigen haben natürlich ihre Finanzen offengelegt und transparent gemacht. Die anderen, die kommerziellen Anbieter, haben das nicht gemacht. Die Preise für diese Angebote sind ganz, ganz unterschiedlich, bewegen sich so zwischen 200 Euro für eine Woche bis hin zu auch durchaus 1000 Euro für eine Woche. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gab mal eine Studie in Großbritannien, die hat sich mal angeschaut, inwiefern der Preis mit den Qualitätsstandards zusammenhängt und haben festgestellt, je teurer das Produkt ist, umso weniger werden Qualitätsstandards zum Beispiel im Bereich der Kundenkommunikation, im Bereich des Kindesschutzes etc. angewendet. Also von daher, man kann mitnichten sagen, je teurer das Angebot ist, umso mehr kommt vor Ort an. Diesen Zusammenhang konnten wir so nicht feststellen. Wir haben ihn aber ehrlicherweise in unserer Studie auch nicht untersucht, weil wir uns eben nur die frei zugänglichen Informationen angeschaut haben.
Jetzt haben Sie ja schon viele Kritikpunkte genannt. Sie haben ja aber auch schon im Jahr 2015 so eine Studie durchgeführt. Welche Veränderungen haben Sie denn da wahrgenommen und sind vor allen Dingen auch vielleicht Anbieter von solchen Angeboten auch auf Ihre Kritik eingegangen und haben vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was verbessert oder ja, Empfehlungen von Ihnen auch umgesetzt?
Genau, also wir haben ja nicht nur die Studie 2015 veröffentlicht, sondern danach auch einen Dialog mit den Anbietern gestartet, um ihnen eben unsere Kriterien und die Kritik näher zu bringen und eben auch um Verbesserungen zu werben. Wir sehen kleine Verbesserungen, so im kosmetischen Bereich, muss man leider fast sagen. Zum Beispiel hat der Anteil der Programme, bei denen polizeiliches Führungszeugnis eingefordert wird von den Freiwilligen, der hat zugenommen. Da waren wir früher bei knapp unter 50%, heute sind wir bei über 50%, wo das polizeiliche Führungszeugnis abgefragt wird. Es haben auch mittlerweile fast alle Veranstalter oder sehr viele Veranstalter so Handreichungen für die Freiwilligen, woran die sich orientieren können, wo zusammengetragen ist, dass sie zum Beispiel keinen Alkohol trinken sollen, wenn sie in den Communities unterwegs sind. Solche Dinge, also so Verhaltensanregungen, das wird aber meistens nicht überprüft und nur in seltenen Fällen müssen sich die Freiwilligen da auch selbst zu verpflichten, sondern das ist eher so ein Informationsblatt. Also da sehen wir so ein bisschen Verbesserungen. Wir haben, also manchmal ist es ja fast zum Lachen, wenn es nicht traurig wäre. Wir hatten im ersten Heft ein Zitat von einem Reiseveranstalter, auch einer der Großen, der sagte, ja, wenn du mit deiner Arbeit das Glänzen in die Augen von Waisenkindern setzen kannst, dann hast du doch schon was erreicht. Und als wir dieses Zitat jetzt für die Neuauflage wieder suchten, fanden wir es nicht mehr. Stattdessen war exakt der gleiche Satz auf der Homepage, nur das Wort Waisen war rausgekürzt worden. Es hieß dann halt, wenn du Kindern ein Lächeln, einen Glanz in die Augen zaubern kannst, hast du doch schon viel erreicht. Also da ist scheinbar diese Waisenhauskritik angekommen, aber das ist dann wirklich eine kosmetische Veränderung, dass da einfach nur ein Begriff ausgetauscht wurde, nicht mehr Waisenkinder, sondern Kinder jetzt steht. Nochmal zu den Waisenhäusern zurück, da haben sich in den letzten Jahren auch auf internationalen Druck zu diesem Stop Orphanage Tourism, also Stopp den Waisenhaustourismus, da gibt es ja eine internationale Bewegung zu, da haben verschiedene Anbieter wirklich diese Waisenhausprojekte aus ihrem Portfolio genommen. Das haben auch auf dem deutschen Markt 3 Anbieter sehr öffentlichkeitswirksam gemacht. Aber wir sehen eben weiterhin, dass 14 von den 25 von uns angeschauten Angeboten immer noch Waisenhäuser in ihrem Programm haben. Das heißt, die Mehrheit hat weiterhin diese Programme. Da ist halt noch sehr viel Potenzial. Und wir würden uns wünschen, dass diese Kriterien, die auch mittlerweile zum Beispiel in Südafrika zertifizierbar entwickelt wurden, dass die eben auch auf dem deutschen Markt Anwendung finden und sich die Veranstalter an diesen Kriterien orientieren und die Anwendung dieser Kriterien auch unabhängig überprüfen lassen. Das ist leider nicht passiert und da sehen wir momentan auch keine Entwicklung in die Richtung.
Vielleicht jetzt abschließend von den Anbietern zu den in Anführungsstrichen Kundinnen und Kunden. Sie haben ja eben auch schon gesagt, es sind sind ja vielleicht eigentlich ganz löbliche Motive. Was würden Sie denn Leuten empfehlen oder welche Alternativen sehen Sie denn für Leute, die sich vielleicht von solchen Angeboten angesprochen fühlen? Was können Sie denn in Anführungsstrichen Gutes tun, was vielleicht dann eben weniger zu kritisieren ist, wie eben Kurzzeiteinsätze in Waisenhäusern in Kambodscha?
Wir sehen, dass bei vielen Freiwilligen es so drei Motive gibt, die in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sind, die aber meistens alle drei vorhanden sind. Das erste ist, dass die Freiwilligen sich wirklich engagieren wollen, auch einen Beitrag an die Gesellschaft leisten wollen. Ein zweiter Punkt ist, dass sie auch hinter die touristischen Kulissen gucken wollen, dass sie mal was Besonderes erleben möchten. Und das dritte ist jetzt insbesondere bei jüngeren Freiwilligen, dass sie auch eine praktische Arbeitserfahrung, mal kurz gesagt, was für ihren Lebenslauf wollen. Meistens sind alle drei Faktoren vorhanden. Je nachdem, was am stärksten vorhanden ist, kann man halt sehr unterschiedliche Alternativen auch finden. Also wer zum Beispiel vor allen Dingen praktische Erfahrungen sammeln möchte, dem ist mit Sicherheit mit einem langfristigen freiwilligen Einsatz oder einem längerfristigen Praktikum mehr geholfen als mit so einem kurzfristigen Einsatz. Wem es vor allem darum geht, ein besonderes Reiseerlebnis zu haben und hinter die touristischen Kulissen zu gucken, der sollte wahrscheinlich eher eine begegnungsorientierte Reise wählen für sich oder so Community-Based Tourism nutzen. Und wer sich wirklich engagieren und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten will, dem würde ich eher empfehlen, wirklich einen freiwilligen Einsatz in Deutschland zu machen, auch einen längerfristigen zu machen und dann vielleicht perspektivisch, wenn die Arbeitserfahrungen da sind, wenn ein Engagement sich hier schon, wenn man hier schon Erfahrungen sammeln konnte, dann gegebenenfalls erst ins Ausland zu gehen, aber erstmal hier Erfahrungen zu sammeln. Und wer wirklich über einen Anbieter einen freiwilligen Einsatz machen möchte, der muss einfach leider sehr, sehr genau hinschauen und sehr, sehr viele Fragen stellen. Da haben wir ja auch so einen kleinen Flyer für Interessierte und Freiwillige, in denen Fragen zusammengetragen sind. Die sind ja auch in der Studie drin, damit man eben bei seinem Anbieter nachfragen kann, wie arbeitet ihr eigentlich mit der lokalen Organisation zusammen? Wie viel Geld fließt denn in das lokale Projekt? Wie werde ich vorbereitet? Wie wird sichergestellt, dass ich ein gutes Projekt finde, wo meine Fähigkeiten, meine Talente auch sinnvoll eingesetzt werden? Und letztendlich auch, wie wird Kindesschutz realisiert in den Projekten? All das sind Fragen, die man stellen sollte, wenn man tatsächlich so ein Angebot in Anspruch nehmen möchte.
Zusammengefasst werden diese Fragen ja auch nochmal in der Studie vom Freiwilligendienst zum Voluntourismus. Frau Monshausen, ich danke Ihnen auf jeden Fall für dieses Interview.